um da zu verhindern, dass jetzt irgendein Systemverwalter sofort feststellt, dass da jetzt die Kennwörter im Klartext drin stehen. Zum Zweiten wurden dann noch Veränderungen vorgenommen, dass jetzt der betreffende Benutzer gegenüber dem Systemverwalter erstelle. Und insofern hat die DDR da also ein Verfahren entwickelt, was die Redundanz rausnimmt und verschlüsselt in einem Schlag. Weil jeder Agent muss nur dieses kleine Zettelchen damit sich rumschleppen, beziehungsweise so für, also ich würde mir zutrauen, das auswendig zu lernen. Also ich kann mir auch Telefonnummern gut merken. Ich bin dann höchstens mal irritiert, wenn ich auf vom Tastentelefon auf eins mit Drehscheibe komme und ich habe mir die Ziffernfolge irgendwie so in Koordinaten gemerkt. Dann. Also dieses Verschlüsselungsverfahren erfüllt, also es klingt außerordentlich primitiv und das war das, weshalb ich da so lange drüber nachgedacht habe. Das ist also in dem Buch vom Stiller nicht weiter erklärt. Also das ist ja auch, habe ich auch nur gedacht, ist ja eine ziemlich klare Sache. Warum soll man dieses ganze Know-how, was hinter diesem abgedruckten Zettelchen da steht, auch noch dazu schreiben? Aber der Punkt dabei ist, dass es ziemlich narrensicher ist, dass es die Redundanz rausnimmt und verschlüsselt in einen einfachen Code, also eben nur in Zahlen. Und dass es mit ein bisschen Brockelei auch wieder zu entschlüsseln ist. Also was mir in dem Buch nicht gelungen ist, da waren ein paar Papierstreifchen mit abgebildet, aber die Papierstreifchen mit den Ziffernfolgen darauf, die schienen einen anderen Code zu haben, als irgendwie die abgedruckte Code-Tabelle. Also das war in dem Buch nicht rauszunehmen, um was für Sprüche es sich da handelt, die da verschlüsselt wurden. Also dieses Verfahren, würde ich sagen, ist eine manuelle Entsprechung zu einem Rangehen, dass man erst Daten durch ein Schrumpfungsverfahren laufen lässt und anschließend verschlüsselt. Das Schrumpfungsverfahren nimmt so viel Redundanz raus, wenn man also jetzt so weit treibt bis zu dem Huffman-Coding. Es gibt eine absolut dichteste Informationspackung, die hat Huffman bewiesen, als jetzt das ist ein Code, der null Redundanz enthält, aber den herzustellen aus irgendeinem realen Code setzt einen sehr hohen Rechenaufwand voraus. Die üblichen Verfahren, die es gibt, begnügen sich meinetwegen damit, die Redundanz auf ein paar Prozent runterzudrücken. Aber das ist hinreichend wenig Redundanz, um irgendwelchen Entschlüsselungsversuchen, also so man keinen Schlüssel hat, zu widerstehen. Also auch dieses Verfahren vom MFS würde ich erstmal behaupten, ohne es genau beweisen zu können jetzt, dass es halbwegs sicher ist, weil sonst hätten die das nicht eingeführt, wenn das jeder vielleicht knacken könnte. Also insofern kann man eine Menge von Know-how über Sachen, die da laufen, auch aus öffentlich zugänglichen Quellen kriegen. Und insofern bin ich von bestimmten Sachen, auch wenn ich sie nicht hundertprozentig mathematisch beweisen kann, also mir ziemlich sicher darüber. Es gibt übrigens auch für so Taschenrechner bereits Verschlüsselungsprogramme. Das ist also, dass man für den Taschenrechner mit ein paar Sonderfunktionen, dass man damit zusammen machen kann. Aber das ist, also mir geht es, also der entscheidende Punkt ist, dass das als ein Fakt klar ist, dass es heute möglich ist, Codes zu machen, die nicht mehr knackbar sind, die nur noch rauskommen können durch Preisgabe des Schlüssels. Aber das ist etwas, was also auch, wer sich dafür interessiert, wahrscheinlich von der Zentralstelle für Chiffrierwesen auch da Zustimmung kriegt von, wer sich da also hinwenden möchte.
glaube, die sitzen in Bonn oder bei Bonn. Das war auch erstmal eine Recherche.
Also hängt das Ganze ja dann davon ab, wie schnell die Verschlüsselungsgeschwindigkeiten vorgehen. Ich kann einfach nur bestimmen, dass genauso die Netzwerkdaten bekannt werden, dass man auch verschlüsselt bekannt wird, dass ich innerhalb kürzester Zeit möglichst schnell den Schlüssel wieder ändern kann. Dann habe ich zum Schluss den nächsten Schlüssel wieder dabei und brauche dann irgendwo noch wieder so einen Aufnahmeschlüssel, um auch alte Schlüssel ersetzen zu können.
Also mir fällt da sofort das Telefonbuchproblem ein. Wenn ich mich so versuche, in die Situation eines Terroristen reinzuversetzen und ich möchte meinetwegen wissen, wo der Helmut Schmidt in Hamburg wohnt, dann schaue ich im Telefonbuch nach. Aber dann schaue ich nicht im aktuellen Telefonbuch nach, weil da steht er ja nicht mehr drin, sondern in dem Telefonbuch, bevor er prominent wurde. Ich will damit sagen, es gibt bei den Datenbanken das Problem, dass es alte Versionen gibt, die man irgendwie nicht mehr braucht, die man aber noch aufhebt und die durchaus Ansätze bieten könnten. Und es könnte bereits ein Sicherheitsgewinn sein, beispielsweise eine solche Datenbank zu verschlüsseln. Durch jeden Schlüssel, den man irgendwie einführt, entsteht Schlüsselwirrwarr. Und ich habe so von meiner Mentalität als ein Hacker eben grundsätzlich was gegen Schlüssel, weil das ist lästig, mit so vielen Schlüsseln rumzurennen und da. Also bei mir ist es, ich mit einem Freund zusammen sind wir bei einem Unix-System einfach das Sicherheitsrisiko, weil der SysOp ist mit uns immer an. Ihr habt beide noch keine Passwörter eingerichtet. Über euren Account kann jeder rein und dann einfach das ganze System runterfahren und so. Und mir war das einfach bislang zu lästig, mir überhaupt einen Schlüssel einzurichten. Und bei anderen Datenbanken ist es so, dass es mir eben auch mal vorkommt, dass ich da wieder beim Betreiber anrufen muss und sagen, du, ich habe meinen Schlüssel vergessen. Richte mir einen neuen ein. Also das Problem kenne ich. Aber also eben jetzt gerade bei bestimmten Sachen, die man eben auch auf der Archivebene geheim halten will und vor dem einfachen Zugriff sichern kann, solches Verfahren Vorteil bieten. Wie Telefonbuchproblematik. Also als Beispiel. Wenn wir dann auch rangehen wollen. Okay, dann kommen wir aber ziemlich schnell zu der Frage des Netzes und der Weiterleitung und der Kontrolle darüber.
Das sehe ich in der Tat immer nochmal. Ich habe jetzt mal solche Datenbanken nach dem System, Standard, und ist dann gar nicht bekannt. Denn im Gedächtnis von den Institutionen transparent halten oder.
Also wenn der Kreis der Schlüsselberechtigten gleich dem Kreis der Teilnehmer ist, dann kann man sich das auch sparen. Also das jetzt mal erstmal so als ein Grundsatztag. Das ist also insofern, ich sehe eigentlich, Und das war jetzt da für mich der Ansatz in dem Moment, wo jetzt Daten entweder an einem Ort lagern, wo Dritte Zugriff haben können, durch welche Umstände auch immer, oder wenn Daten über Leitungen übertragen werden, deren Zustand erstmal nicht als gesichert angenommen werden kann. Und da bin ich jetzt erstmal so frech, dass ich einfach sage, also jetzt so diese ganzen Geschichten mit diesen internen Netzen, da habe ich zwar also irgendwie jetzt so einen gewissen Teilrespekt vor irgendwelchen Militärnetzen, die dann also jetzt ihre Kabel dann noch so mit Druck ausstatten, dass da also jetzt, wenn da ein Bagger nur dieses Kabel aufbaggert, dass es sofort einen Druckausabfall gibt und dann jetzt über Kabelmessung dann die militärischen Sicherheitsbehörden relativ schnell feststellen, also jetzt so plus minus 20 Meter, wo dieses Kabel jetzt dann kaputt ist, wo vergleichsweise, wenn meinetwegen den E-Werken da so ein Kabel kaputt geht, die sind dann im mehrere hundert Meter Bereich, um das rauszukriegen, wo das ist. Aber die kriegen auch nicht unbedingt mit, also wenn sich meinetwegen beim E-Werken einer da also jetzt an das Kabel ranklemmt oder so, das kriegen die nicht mit, aber das ist beim Militär schon eher. Welchen Aufwand da bei dem Landesverwaltungsnetz getrieben wird, weiß ich nicht, aber also ich sage jetzt erstmal so von meinem Rangehen her, wenn ich ein solches Kabel irgendwie suchen würde, dann gibt es eben jetzt immer bestimmte Naturereignisse wie Brücken oder Flüsse oder sowas, an denen man eben diese Kabelstränge sucht. Und wenn man da also jetzt mal so auf die ganz harte Tour wissen will, wenn ich dieses Kabel hier durchschneide, ist das jetzt ein Stromkabel oder ist das ein Militärkabel oder so? Also dann kann man das eben machen und dann gucken, wer dann wann wie schnell kommt und so. Das ist also, dann weiß man das auch. Also ich bin auch Funkamateur und auf einer der für Funkamateure erlaubten Frequenzen sind eben auch die Alarmanlagen als Doppler-Effekt, also jetzt, dass da ein Sender und ein Empfänger ist und wenn sich da in diesem Empfangsfeld etwas ändert, bewirkt die Änderung beim Empfänger, dass da ein Alarm ausgelöst wird. Und wenn man nun irgendwie als nichtsahnender Funkamateur, also sowas weiß man erst, wenn man das zufällig einmal falsch macht, weil also beim ersten Mal war es ein Fehler oder war es ein Versehen und fortan Absicht in Anführungsstrichen. Wenn man da vor so einem Kaufhaus steht und dann dummerweise auf der Frequenz eine lokale Verbindung mit einem anderen Amateur fährt und dann geht da auf einmal irgendeine Sirene los und dann kommen da irgendwie nach 5 Minuten die Lach- und Schießgesellschaft und die Polizei, die braucht dann irgendwie da vielleicht 10 Minuten oder sowas und sucht dann da irgendwie, leuchtet dann in das Kaufhaus rein, ob es einer drin sei oder sowas. Dann verhält man sich irgendwie ganz ruhig. Ne? Aber weiß dann fortan, dass es eben auch so sowas gibt, also jetzt, dass man so einen Alarm auslösen kann. Und in ähnlicher Art und Weise sind auch solche Kabelnetze, wenn man da irgendwie ran will, würde ich sagen, der militärisch, also jetzt so auf der rein physikalischen Ebene, also jetzt anzapfen. Da muss man schon im Verhältnis auf den ganzen Strecken einen Aufwand treiben, wie es Militär treibt, und das ist einfach ein verdammt hoher Aufwand. Da frage ich mich, ob sich das lohnt. Und wenn dieser Aufwand getrieben wird, dann besteht eben immer noch die Geschichte, dass man also dann irgendwie mal von einem Freund ein Magnetband geschenkt kriegt, was er in irgendeiner Tiefgarage von irgendeiner Behörde einfach in einem Müllcontainer gefunden hat. Und dann schau doch mal nach, was da drauf ist oder so. Also dieses Landesnetzkonzept in Baden-Württemberg, da würde ich mich gerne nochmal mit der Frau Leutze drüber unterhalten, was die da eigentlich für Vorstellungen von hat. Aber selbst bei dem Militärbereich und bei den militärischen Netzen ist es so, dass Militärinstallationen ebenfalls VMS-Version drauf hatten, die eben diesen Bug hatten. Das heißt, es gab auch am militärischen Netz Rechner, die man mit der Software von den trojanischen Pferden hätte einfach so knacken können. Und also in der Relation bewerte ich einfach nur, also auch irgendwelche Landesnetze und sowas. Also Verschlüsselung stößt auf ziemliche Skepsis, weil unpraktisch, sage ich mal so. Ausschließlich eben sinnvoll für Anwendungen wie meinetwegen Kennwortabsicherung von Nutzern mit dem Kontext. Aber wie sieht es aus mit der über ein solches Landesdatennetz übersandten Post? Man muss ja auch überlegen, dass wenn ein solches Netz existiert, dass dann der Datenverkehr an jedem Knoten offen zugänglich ist. Ist ja dann, also jetzt bezogen auf den Betreiber eines Datenknotens am Netz, ist das eigentlich wie ein Versand von Briefen ohne Umschlag. Welchem Standard?
Das ist ja das genau die Ethereum schickt
für Rundschreiben ist das nicht so richtig sinnvoll.
Ja gut, okay, aber irgendwo halt länger. Das ist dann vielleicht oder gibt es relativ lang was noch. Konventioneller Post.
Also das
muss ja gelesen werden.
Eine Einrichtung hat das so gemacht, dass sie, um ein gewisses Minimum von Datensicherheit zu gewährleisten, die Leute zwangsverpflichtet hat, monatlich den Schlüssel zu wechseln. Sonst kamen sie nicht mehr ins System rein. Das hat dazu geführt, dass etwa die Hälfte der Leute den Monatsnamen als Schlüssel genommen hat. Das ist das Problem. Das ist auch ein Problem, was ich. Ja, das ist das Problem, was ich mir auch überlegt habe, so bei meiner Passwortvergabe auf wechselnden Mailboxen mit wechselnden Betreibern, wo ich eben nicht weiß, wie integer der Betreiber ist. Wie weit er auf seiner Mailbox selber Möglichkeiten hat, die Kennwörter der Benutzer einzusehen. Weil einer, der meinetwegen 3 Kennwörter von mir kennt, der hat gewisse Chancen, ein 4. Kennwort zu erraten. Weil wenn man gezwungen ist, sich mit vielen Passwörtern auszustatten, dann beginnt man irgendwann eine bestimmte Systematik auszusuchen, eben zumindest für sich selber, von der man sich überlegt, dass ein anderer nicht so schnell draufkommt. Was also jetzt so beispielsweise sein kann, ich sag mal, man nimmt immer Wörter mit 8 Buchstaben und macht immer einen Schreibfehler rein. Weil damit fällt man aus irgendwelchen Statistik- und Häufigkeitsgeschichten ziemlich raus. Und wenn man sich dann das mit dem Schreibfehler noch ein bisschen überlegt, dann kann man es sich zwar leicht merken, aber durch Häufigkeitsverfahren nicht so schnell hinkommen. Und auf der anderen Seite gibt es eben auch die Möglichkeiten, wenn man meinetwegen einen Großrechner hat, der mit 2 Ports am Datennetz hängt, dass man sich ein kleines Programmchen schreibt und anhand an einer Passwortliste den einen Port auf den zweiten Port alle Passwörter durchprobieren lässt und das richtige Ergebnis in die Datei schreibt. Also dann guckt man nur noch am nächsten Tag nach, was ist denn da rausgekommen. Und diese, also jetzt so anbetracht von solchen Strategien eben, überlege ich mir eben, also jetzt ist eine meiner Überlegungen, sowas zu machen. Also jetzt, das ist ein durchaus praktikabler Tipp, so mit diesem Falschschreiben. Genauso jetzt, wenn man meinetwegen schon irgendwie sowas wie Telefonnummer nimmt, dass man dann meinetwegen in die Telefonnummer irgendwo mittendrin Buchstaben macht. Das ist auch ein Verfahren, was also jetzt für die eigene Kennwortwahl eine gewisse Sicherheit bietet, da drauf zu kommen. Aber grundsätzlich ist das eben eine ziemliche Schwachstelle. Ich habe mal so ausgerechnet, wenn ich mir das vorstelle, bei der Verbraucherbank mit sechsstelligen Kennungen, da bietet sich förmlich das Geburtsdatum an. Da ist man, wenn man jetzt das auf dieses Jahrhundert beschränkt, Pi mal Daumen, also jetzt 100 Jahre mal 300 oder sagen wir mal so statistisch durchschnittliche Verbraucherbankkunden, kommt man auch irgendwie mit 30 Jahren lang. Und wenn man dann 333 Tage, dann kommt man also jetzt so auf Pi mal Daumen 10.000 Möglichkeiten. Und also jetzt, wenn man bei um Verbraucherbankkonto zu knacken, eben jetzt nicht systematisch rangeht, vor I gleich 1 bis 1 Million, sondern nur gültige Geburtsdaten nimmt, dann reduziert man diese 1 Million Möglichkeiten bereits auf 10.000, also jetzt so mit dieser einfachen Pi mal Daumen Rechnung. Und diese Dimensionsverringerungen bei der Kennwortwahl, die sind einfach schon ziemlich die sind ziemlich heftig. Also jetzt, die geben einem doch eine Reihe von Zugangsmöglichkeiten erheblich schneller, als wenn man darüber nicht nachdenkt. Ja, das sind, also es gibt da die verschiedensten Strategien, das jetzt zu machen, und auf der Scheckkarte ist beispielsweise auf der Rückseite auch ein Zähler drauf, wie viel Fehlversuche man machen kann, und den kann man natürlich auch setzen. Also jetzt mal so als ein Beispiel. Also jetzt gibt da eine Reihe von Strategien, und bei Bildschirmtext ist das ein typischer Verbrauchereffekt, dass also jetzt jeder wieder bei der Post anrufen und sagen, ich komme da nicht rein, weil sie eben nicht wissen, dass sie durch ein paar Mal Falsches eintippen, weil sie das System überhaupt nicht begreifen. Die meisten begreifen ja gar nicht, was sie da machen, wenn sie ein Kennwort eintippen. Für die ist das also jetzt, das muss man machen, das gehört zur Prozedur, um ans System zu kommen. Also diese Verfahren, die haben alle ihre Schwächen und Stärken. Also auch bei BTX und in ähnlicher Art und Weise bei DATEX ist eigentlich das Haupthindernis in Anführungsstrichen da das Gebührenhindernis. Weil wenn die Kiste auflegt und man muss wieder 23 Pfennig zahlen, das ist also, damit ist das einfach nicht finanzierbar. Also die Zeitverzögerung, da besteht immer wieder die Gefahr, dass sich das umgehen lässt. Dass man jetzt da das erste ist mal ja, dass man messt, unter welchen Umständen verlängert sich das überhaupt. Gibt es einen Betriebsumstand, wo ich das umgehen kann? Meinetwegen kurz ausloggen, mit einem bekannten User reinloggen, dann erneut versuchen. Also mir mein Timeout erstmal wieder zurücksetzen. Also verschlüsseln bin ich irgendwie, muss ich sagen, noch etwas unzufrieden, dass das so, also die Überlegung überhaupt nicht zu verschlüsseln, die ist für mich fast gleichbedeutend, eigentlich da alles auf den Tisch zu legen. Ich will das so durchdenken. Wir haben an bestimmten Stellen diese Probleme ganz genauso, vielleicht sogar noch in einer verschärften Form, als bei einer offenen Gruppe, wie es der Chaos Computer Club ist, die Probleme bei der Benutzung von eigenen Kennungen und eigenen Systemen noch viel schwieriger ist. Und es da in einer Mailbox einen Zugang gibt für Chaos-Team, der von einer hier unbekannten Anzahl von Menschen genutzt wird, dann finde ich es eine sehr schöne Sache, wenn das einfach über 2 Jahre funktioniert, ohne dass man das Kennwort ändert. Und ohne dass an der Stelle irgendwelche Sachen passieren, wie dass man jetzt da irgendwelche Datenbankabfragekosten von, was weiß ich, 6-stelliger Höhe aufgerufen kriegt, was möglich ist mit dem System. Das heißt jetzt, da ist eine freiwillige Selbstkontrolle eines nicht überschaubaren personellen Haufens notwendig. Und das ist also an einigen Stellen, finde ich, das also fast noch schwieriger irgendwie zu managen als eine Behörde im Vergleich. Weil da ist es hinterher auch, also da ist das mit dem Prinzip der Sanktionen und dem Sonstigen, was da passieren kann, wenn da was schief geht, noch viel schlimmer. Kann nämlich nichts passieren. Während bei einer Behörde steht dann meinetwegen noch der Beamtenstatus und weiß der Kuckuck, was nicht alles da auf dem Spiel, vor allem wer dagegen verstößt. Also insofern meine ich, diese Probleme haben wir als so ein lockerer Haufen in vergleichbarer Form auch. Also deshalb denken wir über einige Sachen auch überhaupt zu extrem nach. Ja, es gibt auch für mich so etwas wie eine Privatsphäre. Das heißt Dinge, die zwischen einem anderen Menschen und mir laufen, wo ich meinen Kopf aufmache. Einfach Also, wenn ich jetzt hier bestimmte Sachen erzähle, sind immer bestimmte Punkte da, wo bei mir eine Gedankenkontrolle ist. Wo ich überlege, was ist das für ein Zuhörerkreis? Was kann ich da sagen? Wie kann ich das, was ich denke, ausdrücken, ohne überall reinzutreten? Und es gibt Menschen, zu denen ich einfach so einen Draht habe, dass ich da